Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf heute weitermachen in unserer Predigtserie über den zweiten Thessalonikerbrief, und zwar die Verse 6 bis 15 vom dritten Kapitel. Aber bevor ich jetzt beginne, möchte ich mit einem Ausspruch beginnen, der so nicht in der Bibel steht. Und zwar soll ihn Martin Luther gesagt haben: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Oder ich möchte es ausdrücken mit anderen Worten, mit eigenen Worten: Wenn ich wüsste, dass morgen die Entrückung ist, so geht das gottgegebene Leben heute weiter. Schon in beiden Thessalonicher Briefen geht hervor, dass die Thessalonicher in einer ganz besonderen Naherwartung lebten, dass Jesus bald wiederkommt. Sie haben Jesus schon zu ihren Lebzeiten erwartet, was wiederum viele Fragen aufwarf, die Paulus ja dann beantworten hat in im ersten Brief und auch im zweiten Brief. Und Paulus hat ihnen das wahrscheinlich so gelehrt, weil er selbst in dieser Erwartung lebte, dass Jesus bald wiederkommt. Es ist eine Tatsache, dass Jesus wiederkommt. Das zweite Mal als Richter dieser Welt. Das hat er zum Beispiel ihnen so erklärt im 1. Thessalonicher 4,17. Dass dann seine Heiligen zu ihm entrückt werden. Wenn die Thessalonicher nun und wir diese Wiederkunft vor Augen haben oder uns immer wieder daran erinnern, dass das einmal geschehen wird, dann finde ich, das ist gut, sehr gut sogar. Denn es hält diese Hoffnung, die wir haben, einmal bei ihm zu sein, einmal ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht vor Jesus zu stehen, das hält diese Hoffnung lebendig. Und die Frage ist natürlich nur, wann geschieht das? Wann ist das morgen? Morgen? Morgen in einer Woche? Oder morgen in einem Jahr? Oder morgen in 10 Jahren? Wir wissen es nicht. Und ich finde, das ist auch gut, dass wir das nicht wissen. Nun glaube ich, dass bei dieser Erwartung des Herrn man auf zweifache Art vom sogenannten Pferd fallen kann. Erstens einmal, man denkt, ach, Jesus kommt eh noch bald nicht. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Es bleibt alles beim Alten. Das haben sie schon Petrus so vorgeworfen. Und jetzt sind schon viele Jahrhunderte vergangen, und er ist immer noch nicht gekommen. Dann denken manche, ich mache jetzt einmal das, was ich für richtig halte, kümmere mich um meine Karriere und sonst was, und dann irgendwann denke ich daran, dass er kommen könnte. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass man denkt, er kommt bald, er kommt schon morgen. Er kommt schon morgen. Was soll ich mich jetzt heute noch so mit Arbeit beschäftigen? Oder um Arbeit bemühen. Warum soll ich mich nur abrackern in dieser Zeit? Genieße die kurze Zeit, bis er wiederkommt, und mache mir das Leben mit Arbeit einmal nicht so schwer. Und es scheint so, dass die einige Thessalonicher diese zweite Möglichkeit in Betracht gezogen und ihre Arbeit einfach vernachlässigt haben und aufgegeben haben und in einen gewissen Müßiggang gefallen sind. Und ich glaube, darum schreibt Paulus diese Zeilen, eben von dem dritten Kapitel. Und das lautet folgendermaßen: Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemanden von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Soweit Gottes Wort an uns. Paulus schreibt hier in einer Befehlsform. Er gebietet ihnen. Er gebietet und sagt ihnen, wie sie mit Brüdern umgehen sollen, die unordentlich wandeln. Und unordentlich wandeln heißt hier, dass sie eben nicht mehr einer Arbeit nachgehen, dass sie sich aushalten haben lassen. Das heißt, sie haben eine gegebene Ordnung verlassen und halten sie nicht mehr ein. Wohlgemerkt, das gilt jetzt für solche, die arbeiten könnten, nicht für solche, die nicht mehr arbeiten können. Es gibt Gründe, dass man nicht mehr arbeiten kann. Es kann eine Behinderung sein, die einen behindert und man kann nicht mehr arbeiten. Eine Verletzung, dass man nicht mehr voll leistungsfähig ist. Krankheit kann so ein Grund sein oder sogar das Alter. Von einem alten Mann kann man nicht verlangen, dass er noch 8 Stunden am Tag Steine schleppt. Das geht nicht. Es geht also hier um das Arbeiten. Und da muss gesagt werden, dass Arbeiten grundsätzlich dem Willen Gottes entspricht. Er selbst hat nämlich schon bei der Schöpfung 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag geruht. Also schon in den ersten Zeilen der Bibel ist dieser Wochenrhythmus schon vorgegeben von 7 Tagen. 6 Tage arbeiten, am 7. Tag ruhen. Und auch Adam, der Mensch, hat den Auftrag bekommen, zu arbeiten. Und das kann man nachlesen im 1. Mose 2,15. Dort heißt es: Und der Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Der Mensch Adam hatte den Auftrag bekommen, im Garten zu arbeiten. Und erst nach dem Sündenfall wurde diese Arbeit beschwerlich. Zum Beispiel 1. Mose 3,17 heißt es: Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Und weiter im Vers 19: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und Vers 23: So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Also arbeiten muss ja unter paradiesischen Umständen herrlich gewesen sein und vielleicht sogar Spaß gemacht haben. Aber leider wurde es durch den Sündenfall, wurde die Arbeit beschwerlich und mühsam. Und ich glaube auch, darum heißt es im Kolosserbrief: Und alles, was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Also arbeiten vor Gott, für Gott, vor dem Herrn, für den Herrn. Aber nun zurück zu dem heutigen Text. Die gläubigen Thessaloniker sollen also ihr Missfallen so ausdrücken, dass sie mit so Arbeitsverweigerer oder Müßiggänger keine Gemeinschaft pflegen sollen. Das heißt aber nicht Ausschluss aus der Gemeinde, die betreffende Person bleibt ein Bruder. Dazu noch später etwas. Und dann bringt sich Paulus in den Versen 7 bis 8 selbst als Vorbild ein. Und wahrscheinlich hat niemand mehr Zeit aufgewendet, das Evangelium zu verkündigen, den Gemeinden zu dienen, wie Paulus selbst. Und trotzdem arbeitet er Tag und Nacht selbst, um niemanden zur Last zu fallen, um den Gemeinden nicht zur Last zu fallen. Wir wissen ja, dass er vom Beruf Zeltmacher war. Und wenn er einmal seine Arbeit pausieren ließ, dann wurde er von seinen engsten Mitarbeitern praktisch versorgt und mitgetragen und nicht in erster Linie von den Gemeinden. Darum, er schrieb da, wir arbeiten Tag und Nacht. Er war nie allein unterwegs. Er war immer in ein Team sozusagen eingebunden. Obwohl, wie er im Vers 9 sagt, das Recht gehabt hätte, von den Gemeinden oder von den Menschen, in diesem Fall von den Thessalonikern, versorgt zu werden. Denn wenn er den Thessalonikern geistige Speise brachte, hätte das Recht gehabt, eine natürliche Speise dafür zu bekommen. Aber er verzichtete darauf, weil er in dieser Angelegenheit ein Vorbild sein wollte. Und was er umsonst bekommen hat, das wollte er auch umsonst weitergeben. Und dazu meine ich, dass er umsonst bekommen hat, die Offenbarungen über unseren Herrn Jesus Christus. Das wollte er umsonst weitergeben. Und obwohl Paulus ja auch in einer Naherwartung lebte, des Wiederkommens vom Herrn Jesus Christus, lebte und diente und arbeitete er so, als wenn Jesus noch lange nicht käme. Niemand konnte ihn deshalb anklagen oder verklagen, dass er irgendjemanden ausgenutzt hätte, dass er sich bezahlen ließ für seinen Dienst, sondern er verdiente seinen Lebensunterhalt selbst, während er das Evangelium predigte. Ein Vorbild auch für unseren Dienst? Ich denke ja. Nun heißt es im Vers 10, wenn jemand nicht arbeiten will, also arbeiten will, nicht arbeiten kann, so soll er auch nicht essen. Ich finde, das klingt hart. Sehr hart. Es ist eine harte, klare Ansage. Und das Gebot erinnern schon, als er persönlich bei ihnen war. Vielleicht sind damals schon einige Thessaloniker zum Glauben gekommen, die vorher etwas arbeitsscheu waren. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle eine sehr harte Ansage. Nun steht diese harte, klare Ansage im Gegensatz zur Nächstenliebe oder zum Gebot der Gastfreundschaft? Ich denke nicht. Denn niemand erweist einen Gefallen, wenn man Bequemlichkeit und Müßiggang unterstützt. Paulus ermahnt nun solche, er befiehlt es geradezu, die Nichtbearbeitenden, sie sollen arbeiten und ihr Brot, das sie selbst verdienen, Essen selbst verdienen. Das heißt, dass sie für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen haben. Das ist ein gutes Zeugnis und es entspricht dem Willen Gottes, wie eingangs schon erwähnt. Diejenigen, die das Ziel der Vereinigung mit dem Herrn Jesus nicht aus den Augen verlieren und trotzdem treu arbeiten und ihrer Verantwortung nachkommen, diejenigen werden ermutigt, fortzufahren und somit weitermachen. Vers 13, ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Was ist aber nun mit diesen, die sich von Paulus nichts gebieten lassen, die weder persönlich noch auf einen Brief des Paulus gehorchen, die denken, denn von dem Paulus lasse ich mir nichts vorschreiben. Ich höre auf Jesus, nicht auf den Paulus. Diese sollten gekennzeichnet werden. Man sollte mit ihnen keinen Umgang haben und keine Gemeinschaft. Auch das ist hart. Das ist hart, wenn jemand nicht beachtet wird. Wenn niemand mit einem reden will. Ich finde, das ist hart. Wenn jemand wie Luft ist, man beachtet ihn nicht. Ist das nicht lieblos? Oder steht das im Gegensatz zur Bruderliebe? Ich denke in diesem Fall nein. Denn das Ziel ist es, dass er sich schämen soll und zur Vernunft kommen soll und wieder einer Arbeit nachgehen soll. So wie es in Vers 14 steht. Das Ziel ist also Wiederherstellung der Ordnung Gottes, der Schöpfergott so festgelegt hat. Darum sollen die Thessalonicher also ihn auch nicht als Feind betrachten, sondern denjenigen zurechtweisen als Bruder. Ein Bruder, der die Wiederkunft von Jesus betrifft, einfach falsch handelt, es falsch einordnet, ob es jetzt aus Bequemlichkeit ist oder aus einem falschen Verständnis, das sei einmal dahingestellt. Derjenige bleibt ein Bruder, er soll einsehen, dass er einfach falsch handelt, wenn er seine Arbeit zum Beispiel vernachlässigt. Im Gegensatz nun, wenn jemand eine schwere Sünde tut oder in einer Sünde verharrt und ein Ausschluss ist notwendig, dort heißt es, dass diese betreffende Person dir sein wie ein Heide und wie ein Zöllner, nach Matthäus 18, 17. Aber in diesem Fall hier, wie gesagt, ob Bequemlichkeit oder falsches Verständnis, bleibt er ein Bruder, der zurechtgebracht werden soll. Also das Ziel ist Wiederherstellung der Ordnung, wie es der Schöpfergott haben will. Nun kenne ich persönlich niemanden in der Gemeinde, der nicht arbeitet und den anderen zur Last fällt. Man kann also sagen, dass dieses Problem, wie es hier beschrieben ist, dass es das bei uns gar nicht gibt, nach meiner Erkenntnis. Dass jemand die Arbeit aufgegeben hat, weil er glaubt, morgen ist schon die Entrückung. Was machen wir jetzt mit so einem Text, wenn er uns gar nicht betrifft, direkt betrifft, weil wir alle fleißig arbeiten? Überlesen wir ihn einfach? Lesen wir ihn einfach weiter? Oder können wir trotzdem etwas herausnehmen für unser Leben, das uns hilft in unserem Leben heute? Ja, ich sagte schon, unser Ziel und unsere Hoffnung ist die Vereinigung mit Jesus Christus. Einmal bei ihm zu sein, einmal ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und dieses Ziel immer vor Augen haben, uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass das eine Tatsache ist, das finde ich gut. So bleibt unsere Hoffnung lebendig. Und ich glaube, dass dieser Blick auf Jesus uns allen helfen kann und uns in unserem heutigen, manchmal schwierigen Leben. Denn das Leben als Christ ist nicht immer einfach. Es gibt viele Gründe, dass es manchmal schwierig ist. Wir erleben Rückschläge, die uns echt niederdrücken, Tiefschläge. Wir versagen vielfach, oft. Wir verlieren die Arbeit zum Beispiel, was uns niederdrückt. Man will arbeiten, man kann nicht. Oder wir sind in Selbstvorwürfen, können uns selbst nicht verzeihen. Oder wir fallen immer wieder in alte Verhaltensmuster, die sich nicht ändern. Verzweiflung, Probleme in der Ehe, Probleme mit den Kindern, eine Krankheit, die uns niederdrückt. Oder Ängste, vielleicht sogar Zukunftsängste. Kein Christ ist sicher, dass ihm nicht so etwas passieren kann. Und es gibt viele Dinge im heutigen Leben, die das Leben als Christ mühsam und schwer machen. Und wenn jemand in so einem Problem drinnen steckt und hat dieses Ziel dann womöglich aus den Augen verloren, weil die Probleme so groß sind, dann kann das Leben schon manchmal hoffnungslos scheinen. Aber wenn wir diese Hoffnung lebendig halten, das Ziel vor Augen halten und uns freuen, einmal bei Jesus zu sein, obwohl wir nicht wissen, wann, dann können wir diese Mühsal und diese Umstände des Lebens, die ja zeitlich begrenzt sind, vielleicht besser ertragen, wenn wir die Herrlichkeit vor Augen haben. Darum möchte ich euch heute noch zum Schluss an zwei Bibelstellen erinnern. Als erstes, ich habe es schon einmal erwähnt, Kolosser 3, 23. Und alles, was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen. Von Menschen werden wir enttäuscht. Und wir bemühen uns vielleicht und können es doch nicht richtig machen. Darum tut alles von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und die zweite Bibelstelle, 2. Korinther 4, 17 bis 18. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Das heutige Leben kann manchmal mühsam sein, aber es ist zeitlich begrenzt. Es ist zeitlich begrenzt. Das ewige Leben aber ist unendlich, ewig. Keine Trauer, keine Schmerzen mehr, keine Missverständnisse mehr, keine Ängste mehr. In alle Ewigkeit. Und dieser Blick weg von dem Sichtbaren, was uns umgibt und uns bedrückt vielleicht, aufschauend auf das Unsichtbare, Morgige, das kann bei dem heutigen Leben uns helfen. Und dann bewahrheitet sich auch dieser Spruch, worauf wir hoffen, bestimmt, wofür wir leben. Amen.